So schmeckt Heimat. Vom Feld direkt auf den Tisch. Zwischen Obstbaum, Spargelbeet und saisonaler Küche. Thorsten Slegers erntet Hofgeschichten vom Niederrhein. Unsere Landwirtschaft, unsere Region. Frisch und verwurzelt.
Manchmal entstehen ja die schönsten Geschichten ganz direkt, so wie diese hier, denn Michaela Bökels vom Benrader Obsthof hat mich ganz spontan auf Instagram angeschrieben, weil sie nämlich unsere schöne Podcast-Reihe Frisch und Verwurzelt gehört hat. Und dann haben wir so ein bisschen hin und her geschrieben und haben gesagt, Mensch, das ist doch genau der Anlass, um mal bei euch vorbeizugucken. Ja, und das lohnt sich, denn seit über 75 Jahren baut die Familie hier vor den Toren von St. Tönis oder Tönisforst, je nachdem wie man will, Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren an, Kürbisse, Äpfel, Birnen, also das ganze Sortiment. Und jetzt sitze ich hier gerade mit zwei Generationen, mit der Michaela und mit dem Sohn Jonas Bökels. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Ja, hallo.
Ich habe gerade schon mal so eine kleine Runde durch euren Hofladen gedreht und war wirklich beeindruckt, wie groß die Auswahl ist. Und da kommt ja jetzt noch einiges dazu. Wir sind ja gerade mal so zu Beginn der Saison. Und ich habe das gerade schon gesagt, der Hof, der hat ja wirklich eine sehr, sehr lange Tradition. Stimmt das, dass damals alles mit einem Tisch vor dem Hof angefangen hat?
Ja, das ist richtig. Meine Schwiegermutter, die hat damals das, was sie selber hier auf dem Obstbungert angebaut haben, also da existierte noch keine Obstplantage, sondern die hatten zur Straße hin, also fast da, wo die Straßenbahn fast fährt, so auf der Strecke, hatten den Obstbungert und das, was geerntet wurde, wurde auf dem Tisch verkauft und dann, wenn jemand kam, der klingelte. Und das war dann so der Start der Direktvermarktung.
War denn für euch immer schon klar, das ist Familientradition? Also damals wurde so der Grundstein gelegt. Das wird jetzt durch Generationen weitergetragen. Und Jonas, wie ich das so mitbekomme, du bist mit der gleichen Begeisterung dabei.
Ja, also wie das bei meinem Vater war, dass er schon immer quasi wusste, dass er das übernehmen möchte, war das bei mir nicht direkt. Also ich bin erstmal in der Schule gewesen, habe mein Abitur gemacht und quasi bis zum Tag, wo ich das Zeugnis in der Hand hatte, stand noch nicht so richtig fest, ob ich das machen möchte. Ich habe mich so links und rechts ein bisschen umgeguckt. Mein Bruder hat auch was studiert in Holland und dann bin ich eigentlich relativ spontan in die Ausbildung gestartet und habe dann gemerkt, das macht doch richtig Spaß, kann ich mir gut vorstellen und ja, so sind wir jetzt 7, 8 Jahre später und ich habe meinen Meister gemacht und steige jetzt hier voll ein und übernehme.
Aber die Geschichte dabei war ja eigentlich auch ganz lustig, ne?
Die müsst ihr jetzt erzählen, die Geschichte.
Wenn ich das darf, also ja, während der Abiturphase kam Jonas zu mir und sagte, weißt du, für die Abi-Zeitung müssen jetzt alle schreiben, wo sie uns in 10 Jahren sehen. Und was meinst du denn, wo die anderen mich alle sehen? Naja, ich sag, dann frag den Papa mal, wo du deine Ausbildung machen kannst. Und mehr haben wir dazu eigentlich nicht gesagt, ne? Und dann ist das Ganze so gelaufen, wie es jetzt ist.
Ja, so ist das dann so ein bisschen wieder aus dem Hinterkopf nach vorne gerückt. Und ja, scheinbar wussten das alle vor mir.
Ja,
aber ich habe mich auch nicht gezwungen gefühlt.
Also, das ist wichtig, ja. Und der Mama fällt ein Stein vom Herzen, ne? Und dem Papa wahrscheinlich, ne? Oder?
Ja, vor allem dem Papa, ja.
Wenn die eigenen Kinder nachrücken, ist ja das Beste, was passieren kann.
Genau, aber wir haben das niemals erwartet. Also wir haben von vornherein gesagt, wenn unsere Kinder sich für irgendwas anderes entscheiden mögen, dann sollen sie es bitte tun. Das ist hier kein Muss, das ist ein Kann. Wir bieten die Grundlage und alles andere müssen die bitte selber machen.
Es gibt ja auch für jede Generation ja besondere Herausforderungen oder neue Herausforderungen, kann ich mir vorstellen, denn auch die Landwirtschaft ist ja im Wandel. Wenn du jetzt mal zurückblickst, Michaela, was waren damals, als du so quasi neu reingekommen bist, was waren da so die größten Hürden, wenn du heute zurückblickst?
Die größten Hürden waren für mich persönlich, dass ich eigentlich direkt aus dem Studium kam, habe mein Studium abgebrochen und habe hier self-made die ganze Geschichte aufgebaut. Also es war eigentlich zu diesem Zeitpunkt baute sich gerade die Direktvermarktung aus. Also wir waren immer Vorreiter der Direktvermarktung. Viele sind auch über die Landwirtschaftskammer von den Beratern hierher gekommen, um sich das anzuschauen. Ich habe dann immer versucht, auch mit viel, viel Arbeit neue Produkte hierher zu bekommen. Was ich auch dann geschafft habe und dann entwickelte sich das wie von selber mit der Zeit. Es wurde also diese ganze Direktvermarktung in der Landwirtschaft baute sich auf. Es gab Messen, die Messen gibt es heute noch. Dann ist natürlich auch immer schwierig, das Richtige zu finden, dass man sich nicht verzettelt. Das habe ich natürlich auch getan. Das ist die eine Sache. Die andere Hürde war für mich, ja, ich konnte ja nichts. Also ich habe nichts Betriebswirtschaftliches gelernt. Ich komme aus einer kaufmännischen Familie. Vielleicht habe ich das deswegen auch gekonnt und habe alles das, was im Büro ist, habe ich aufgebaut. Also ich habe den ersten PC gehabt, der war schon Windows-basiert. Wir haben mit dem Modem das Internet gehabt und solche Dinge halt. Ne? Ja. Also Stück für Stück habe ich immer alles, was neu war, musste ich haben. Die erste Erfassung für die Ernteerfassung, die digital lief, die läuft heute auch noch. Und das musste ich immer alles haben, weil ich das toll fand und weil es auch einfach die Arbeit erleichtert hat. Und so bin ich immer mit offenen Augen durch die Welt gegangen und habe alles das gelernt, was ich für interessant gehalten habe. Natürlich, Fehler habe ich auch gemacht.
Ja, gehört dazu, aus Fehlern lernt man ja, aber man ist auf jeden Fall immer offen für Neues und für die Zukunft. Und Jonas, du bist jetzt schon einige Jahre, sagst du, im Betrieb. Gäbe es denn für dich so ein paar Sachen, wo du sagst, naja, das will ich irgendwie, das würde ich gern anders machen? Also jetzt mal aufs Jahr 2026 und die Herausforderungen in der Landwirtschaft geblickt. Also gibt es da für dich so privat so, Visionen ist vielleicht übertrieben, aber so ein paar Dinge, wo du sagst, da überlege ich gerade.
Tatsächlich habe ich erstmal meine Ausbildung gemacht, war dann 5 Jahre woanders, habe dann 2 Jahre lang meinen Meister gemacht und bin dann quasi jetzt die 3. Saison im Betrieb. Also ganz so lang ist es noch nicht, aber jetzt so langsam geht es dahin, dass ich mehr übernehme und dann auch den Betrieb so langsam. Und ja, mein Plan ist eigentlich soweit, dass wir die ganzen Prozesse hinter der Ernte deutlich optimieren müssen. Wir müssen schauen, dass die Sorten einfach mehr Ertrag bringen. Die Pflücker müssen natürlich auch ihre Leistung bringen. Es wird alles nicht günstiger, die Produktion wird immer teurer. Und so muss man dann halt in den Systemen schauen, was kann ich optimieren, wo kann ich an den Stellschrauben drehen, einfach damit alles so funktioniert, wie es muss, um den bestmöglichen Ertrag daraus zu bekommen.
Ihr habt ja eine ganz klare Haltung hier im Betrieb. Das hat man in unserem allerersten Gespräch auch schon kurz angesprochen, Michaela. Und man sieht es ja auch auf eurer Website, Hand in Hand mit der Natur. Also wie kann man sich das so im landwirtschaftlichen Alltag vorstellen, dass auf der einen Seite natürlich der Ertrag stimmt und die Produkte, die ihr verkauft, auch im Hofladen oder auf Märkten. Und auf der anderen Seite aber auch, dass man so sagt, ja, also die Natur ist unser Freund, um es mal platt zu sagen.
Ich glaube, da kann der Jonas mehr zu sagen. Ich kann das auch erklären, aber der Jonas ist der Fachmann für den Anbau.
Der Experte, ja. Ja, gerne.
Also wir versuchen jeden Tag in jeder Kultur mal ein Auge auf die Pflanzen zu werfen und möglichst früh zu erkennen, sollte einer Kultur was fehlen. Das heißt, ob irgendwie Schädlinge vorhanden sind, ob Wasser oder Dünger fehlt. Und dann gehen wir daran, dem frühzeitig entgegenzuwirken, sollte was falsch sein. Dabei arbeiten wir dann auch möglichst, um chemischen Pflanzenschutz zu vermeiden, mit Nützlingen, die in der Natur sowieso vorkommen. Die fördern wir in der Anlage. Natürliche Gegenspieler, die dann beispielsweise Spinnmilben ausschalten, die der Pflanze schaden. Da gibt es die natürlichen Raubmilben und durch das passende Klima in der Kultur wird halt deren Population gefördert und dann sparen wir uns den Pflanzenschutz, der sonst nötig würde, um die Kultur zu retten.
Das sind gute Einblicke, ne, die man als Kunde natürlich gar nicht hat, wenn man zu euch jetzt zum Beispiel hier in den Hofladen kommt. Die Regionalität, habe ich so immer den Eindruck, ist aber was die Menschen immer mehr zu schätzen wissen, vielleicht auch wieder zu schätzen lernen. Denn ich finde, wenn man die Produkte direkt vor Ort kauft, sie schmecken einfach anders. Ja, als wenn man jetzt in den Supermarkt geht, ist es denn schwierig, so diesen Spagat zu schaffen zwischen Wirtschaftlichkeit und der Nachhaltigkeit, die du auch gerade ja beschrieben hast?
Man muss immer darauf achten, dass man wirtschaftlich bleibt, das ist klar. Der größte Punkt in dem Fall ist eigentlich immer, sind immer die Lohnkosten. Das ist die Stellschraube, an der man drehen muss, um dann auch an der Kultur zu verdienen. Die nachhaltige Produktion, die lässt sich eigentlich, die läuft eigentlich mit.
Also früher war das Ganze wesentlich einfacher. Das heißt nicht, dass wir früher im Pflanzenschutz mit der Keule draufgehauen haben. Das hat mein Mann noch nie getan. Also immer nur so viel wie nötig und so wenig wie möglich. Also immer Hand in Hand mit der Natur. Das ist das, was wir uns halt auch auf die Fahne schreiben. Und früher waren, ja, da waren die Lohnkosten entsprechend günstiger. Die Leute waren motivierter, um auch Erdbeeren zu pflücken. Man muss natürlich auch sagen, das Erdbeerenpflücken ist eine harte Arbeit. Und es ist halt in den letzten Jahren, sind die Lohnkosten sehr stark gestiegen und auch der Pflanzenschutz ist sehr teuer geworden. Und gerade in der heutigen Zeit, also gerade jetzt aktuell, wird das Ganze natürlich noch kostspieliger. Und das haben wir früher so gar nicht gehabt. Aber früher war es auch von den Preisen her ganz anders, wenn ich da mal kurz noch ausholen darf, dass wir eigentlich fast alles selber vermarktet haben. Es gab das nicht, dass es Erdbeeren im Supermarkt gab. Vielleicht mal eine Woche oder so. Und es gab auch nicht das 99-Cent-Angebot. Und diese Globalisierung hat natürlich die ganze Sache auch nochmal sehr verändert. Und das ist natürlich auch ganz schwierig, das jetzt so auf den Punkt zu bringen, wie viel besser war es denn? Es war nicht besser, aber es war anders und ich sag mal finanziell ein bisschen attraktiver.
Ja, verstehe. Ja, du sagtest gerade schon den Supermarkt. Das ist ja auch sowas. Heute geht man in den Discounter, in den Supermarkt. Man kann ja eigentlich alles kaufen. Übrigens, wir haben gerade den dritten Gast im Podcast. Das ist eure Hündin hier. Wie heißt sie?
Das ist Lotte.
Lotte, hallo Lotte. Lotte sitzt hier direkt neben mir und dem Mischpult. Ich finde es immer ganz schön, finde es gerade ganz toll, gekrault zu werden. Nochmal auf den Supermarkt zurück, Lotte, beziehungsweise Michaela und Jonas. Genau, man hat ein Riesenangebot im Supermarkt, aber ich sag ja, wir haben ja hier das große Glück am Niederrhein, dass der nächste Hofladen nicht weit ist. Also ich bin wirklich ein großer Freund davon, mich aufs Fahrrad oder ins Auto zu setzen und die Produkte hier zu kaufen, weil ich finde, es schmeckt einfach anders. Klar, die Möglichkeit hat man in den Städten beispielsweise nicht, aber was würdet ihr denn so sagen, was unterscheidet denn die Produkte tatsächlich von den Supermarktprodukten?
Also gerade bei unseren selbstproduzierten Produkten ist der Geschmack und die Frische einfach ausschlaggebend. Wenn ich eine Erdbeere kaufe bei uns, dann ist die tagesfrisch. Die wird morgens früh wird die gepflückt. Dann wird die nochmal runtergekühlt im Kühlhaus, dann geht die direkt in, manchmal geht die auch direkt in den Verkauf, je nachdem, wie der Bedarf gerade ist. Aber wenn ich den Weg einer Erdbeere in den Supermarkt verfolge, das geht vom Feld zum Großhandel, von dem Großhandel, manchmal wird es noch verteilt über ganz Deutschland. Und wir haben mitunter Ware bei den Erdbeeren, die ist 2 bis 3 Tage alt, bis sie im Supermarkt überhaupt erstmal steht. Bei den Himbeeren ist es teilweise noch älter. Also wir haben das vor ein paar Jahren, haben mein Mann und ich das mal verfolgt. Wir waren in den Sommermonaten, im Spätsommer waren wir mal im Urlaub und wir haben ja immer nichts Besseres zu tun, als in Supermärkte zu gehen, um uns dann die Obst- und Gemüseabteilungen anzugucken und hatten dann von einem Berufskollegen die Himbeeren in der Hand. Und schauen uns die an und wir können auch die Losnummern lesen, wie alt die Ware schon ist. Und wir hatten dann tatsächlich eine Schale Himbeeren in der Hand, die war 8 Tage alt.
Boah.
Und dann habe ich gedacht, das gibt es bei uns einfach nicht. Und das ist das, das ist der Unterschied. Und wie oft höre ich von Kunden, die sagen, also ich habe ja letztens Äpfel im Supermarkt gekauft, die haben aber gar nicht geschmeckt.
Mhm.
Ja, kann ich schon mal ganz fies sagen, das tut mir aber leid.
Ja, das ist auch dann das, was wir uns auf die Fahne schreiben. Bei uns gibt es frische Ware, die tagesfrisch produziert ist. Bei den Äpfeln ist natürlich was anderes. Die werden gelagert und dann das ganze Jahr über verkauft quasi. Aber vor allem bei Beerenobst macht es den Unterschied, ist die Ware jetzt alt, lag 2 Tage im Kühlhaus und kommt dann in den Laden oder kommt sie direkt vom Feld, ist quasi noch sonnenwarm und kann direkt verzehrt werden. Das ja, ist einfach viel schöner, macht mir auch deutlich mehr Spaß, so eine Erdbeere. Und ja.
Ich habe die Erfahrung selber mal gemacht. Das ist 3-4 Jahre her. Da habe ich mal fürs Fernsehen schönes Thema gedreht, eine Reportage, gesunde Ernährung. Es ging um Obst, speziell um Beeren, die ja unheimlich reich an tollen Nährstoffen sind. Und war mit so einem Ernährungsexperten im Supermarkt unterwegs und da war so eine Plastikverpackung, durchsichtig. Da waren Himbeeren drin. Die sahen erstmal gut auf. Ja, was war? Wir machen die Schale auf, darunter, das war alles verschimmelt. Und genau da war eben der Punkt, die lagen wahrscheinlich seit Tagen aufeinander. Und das war das letzte Mal tatsächlich, dass ich Beeren in einem Supermarkt gekauft habe. Jetzt habe ich hier schon im Rahmen dieser Reihe Frisch und Verwurzelt von anderen Höfen, von Kolleginnen und Kollegen gehört, dass so das Thema Kundenverbundenheit total wichtig ist. Dass viele sagen, das ist so schön, die Leute kommen zu uns, nicht nur, weil wir tolle Produkte haben oder weil unser Hof so schön ist, sondern die finden es einfach schön, dass man die Leute, die Familien, die da den Betrieb machen, kennt. Wie empfindet ihr das hier in eurer Region mit den Kundinnen und Kunden?
Ja, bei uns ist das ähnlich. Also wir haben also ganz, ganz viele treue Kunden. Also ich habe teilweise Kunden, die kennen sogar noch den Laden, wo er noch nicht an der Stelle war, wo er jetzt ist, sondern da, wo heute unser Büro ist. Da gibt es also tatsächlich Kunden, die haben da damals noch eingekauft. Das war also so eigentlich ja vor meiner Zeit, als ich hier angefangen habe, als ich hierher gekommen bin, da war das so in den letzten Zügen und da wurde gerade die neue Halle gebaut. Und die Leute, die kennt man einfach, die haben dann immer nach meinen Schwiegereltern noch gefragt und die kommen einfach so gerne, weil auch unsere Mitarbeiter, die sind genauso familiär eingestellt und das schätzen die einfach. Es gibt Kunden, die kommen rein, die stehen im Laden, gucken und sagen, was koche ich denn heute? Ja, und dann kommt irgendwer und sagt dann, ja, machen Sie doch heute mal schönes Wirsinggemüse oder so. Oder ja. Das macht einfach Spaß.
Ja, der persönliche Kontakt ist so schön. Du musst nicht Google fragen oder ChatGPT, ne? Also oder ein Foto vom Kühlschrank machen, was kann ich aus den Zutaten heute machen?
Genau.
Sondern
frag doch mal die Menschen und rede mal mit den Menschen. Und das ist uns einfach total wichtig, das ist aber auch eine Aufgabe. Mhm. Das ist eine Aufgabe für uns und auch für unsere Mitarbeitenden, weil ich muss ja über jedes Produkt Bescheid wissen. Mhm. Das heißt also, ich muss wissen, wo kommt der Schinken her, ich muss wissen, wo kommt das Hähnchenfleisch her. Ich muss über die Säfte Bescheid wissen, ich muss über den Wein Bescheid wissen. Das schätzen die Kunden einfach. Und ja. Also ich habe vor Jahren mal eine junge Frau hier ausgebildet im Verkauf und da haben wir eine ganz, ganz tolle Aufgabe gemacht. Und zwar war das eine junge Dame, die war Muslimin oder ist Muslimin und die hat als Schwerpunkt Wein gehabt. Nie einen Tropfen getrunken. Ich habe ihr alles darüber beigebracht. Wir sind alles durchgegangen. Wir haben einen Tag der offenen Tür von unserem Weinhandel besucht. Da haben die Winzer ihr dann nochmal noch Input gegeben. Und das hat mir so viel Spaß gemacht, weil sie dann auch hingehen konnte und auch den Kunden Empfehlungen aussprechen konnte, ohne eigentlich genau zu wissen, wie er schmeckt. Aber das mit dem Herzen dabei zu sein und für die Sache zu brennen, das ist einfach das, was wir tun.
Das merkt man aber auch. Und wenn man auf eure Website geht beispielsweise, dann sieht man ja auch, dass ihr mit einigen Partnern in der Region zusammenarbeitet. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie entscheidet ihr, welche Produkte ihr selbst anbaut und welche ihr vielleicht von Partnern in der Region bezieht?
Ja, wir sind ja letzten Endes ein reiner Obstbaubetrieb. Haben dann über die Jahre hinweg, wie ich das ja vorhin schon erzählt habe, haben wir ja da die Produkte dazugenommen. Also wir haben einen Lieferanten zum Beispiel, das ist ein Berufskollege, der macht Kartoffeln, Spargel und Gemüse. Das ist der Meierhof in Willig. Und der war schon vorher da, bevor ich hier war. Und ich bin jetzt über 30 Jahre hier.
Okay.
Und so lange kennen wir den schon und so lange arbeiten wir mit ihm zusammen. Und ich weiß über seine Qualität, ich weiß, dass er gute Produkte liefert und dann möchte ich auch nicht davon abgehen. Also wir haben immer auch mal Lieferanten gehabt, beziehungsweise sie wollten Lieferanten werden, die sich dann da reingedrängt haben und uns auch schon mal bequatscht haben und versucht haben, dann denen ihre Plätze dann streitig zu machen. Aber warum soll ich? warum soll ich das, was bewährt ist, wo ich weiß, der Kunde möchte das gerne haben und ich stehe da selber hinter, warum soll ich das dann ändern? Und ich muss ganz einfach sagen, ich glaube, es gibt kaum ein Produkt in unserem Hofladen, was ich nicht schon selber mal probiert habe.
Gibt es eigentlich so ein Lieblingsprodukt oder so eine Lieblingsbeere, was ihr besonders gerne isst oder wo ihr sagt, das ist mein Nonplusultra?
Also das Schönste ist eigentlich immer im Sommer oder jetzt im Frühsommer, Frühling, wenn die Erdbeersaison wieder startet, das läutet immer so die Saison wieder ein, wo wieder das leckere Obst in den Laden kommt oder das frische. Und ja, das, da freue ich mich eigentlich immer am meisten drauf in der Saison oder im Jahr.
Da ist auch so das Gefühl, der Sommer kommt endlich, ne? Oder ja, ist genau, nahbar, ja. Finde ich immer. Aber ich finde es auch so schön, was du gerade erzählt hast beim Thema Kartoffeln. Ich erinnere mich auch, als ich wirklich noch Kind war, da bin ich auch einmal die Woche mit meinem Vater damals zu einem Hof gefahren, wo meine Eltern immer die Kartoffeln gekauft haben. Das war immer ein Highlight, damit hinzufahren, in den Hofladen zu gehen, die Kartoffelsäcke ins Auto zu laden. Und heutzutage ist es ja wirklich bei ganz vielen landwirtschaftlichen Betrieben so, dass der Hofladen auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, ne? Welche Rolle spielt der bei euch? Ihr könntet ja jetzt euer Obst auch so vermarkten und an ausliefern, an, aber der Hofladen, das ist ja so ein bisschen Herzstück des Betriebs auch.
Ja, das ist richtig, genau. Wir haben vor 75 Jahren haben wir damit angefangen.
Mit dem und Tisch draußen.
Mit dem Tisch draußen. Ja, und wir könnten selbstverständlich nur unsere in unserer Saison verkaufen. Das würde sicherlich auch funktionieren. Das würde den ganzen Ablauf nochmal verändern. Aber das sind wir nicht.
Da würde was fehlen.
Mhm. Ja. Da haben wir schon mal drüber nachgedacht, mein Mann und ich, ob es denn nicht vielleicht bequemer wäre. Wir kennen Betriebe, die machen das, ne? Die machen wirklich nur in ihrer Bärensaison, machen die auch nur ihren Verkauf auf, starten jetzt Ende April und enden dann, wenn die Pflaumenzeit durch ist, dann machen die ihre Hofläden wieder zu. Und das gesamte andere Jahr kümmern die sich halt um ihre Kulturen und es ist also ein bisschen entspannter, aber wir sind halt Menschen, wir brauchen irgendwie 365 Tage im Jahr Power.
Ja, ich finde das auch super. Also man hat ja auch, also wir als Kunden haben ja auch die Möglichkeit, 365 Tage wirklich frische Produkte zu kaufen. Das finde ich so klasse. Wenn wir mal so in Richtung Vermarktung gucken. Also man muss ja auch gucken, dass eure Produkte, dass euer Hof ja auch bei den jungen Menschen ankommt. Podcast ist natürlich eine Sache, darum sitzen wir heute hier zusammen, weil man natürlich im Podcast auch mal in Ruhe plaudern kann, auch über die Menschen hinter den Betrieben. Aber auch Social Media spielt ja eine große Rolle. Ich habe zum Beispiel bei euch bei Instagram gesehen, da habt ihr so eine neue Spargelschälmaschine vorgestellt. Das finde ich auch immer hochspannend, wenn man mal sowas sieht. Was gibt es jetzt gerade Neues? Wer muss sich darum kümmern? Muss das der Jonas machen oder macht ihr da alle mit oder habt ihr da Leute, die da sehr affin sind?
Im Social-Media-Bereich bin ich im Moment noch unterwegs, aber ich würde diese Marketingabteilung gerne mal abgeben, weil es ist einfach so vielfältig. Man braucht sehr, sehr viel Zeit dafür. Ich habe da Spaß dran, aber ich kann eben nicht alles. Ich bin eigentlich manchmal so der Hans Dampf in allen Gassen, muss alles machen. Aber mit Aufgaben, die man übernimmt, wird es ja auch immer mehr, was man machen muss. Und gerade da in dem Bereich bin ich jetzt gerade nicht so ganz gut unterwegs.
Und außerdem wird ja der Marketingbereich immer wichtiger. Wir können uns auch nicht darauf verlassen, dass die Leute einfach so über die Zeitung oder sonst was oder beim Vorbeifahren von uns erfahren. Wir müssen unsere Kundschaft auch jünger gestalten. Das ist natürlich, ja, das ist ein wichtiges Ziel.
Ja, man muss am Puls der Zeit bleiben. Ich merke das gerade auch in unserer Reihe Frisch und Verwurzelt. Ein Riesenfeedback, wo wirklich auch die Leute sagen, Mensch, schön. Vor allen Dingen, was ich so toll finde, man fährt an vielen Höfen vorbei. Du gehst einkaufen, du nimmst deine Sachen mit. Aber jetzt hört man eben auch mal die Menschen dahinter, die Tradition, die Generation, also alles, was damit so zusammenhängt. Und wir werden auch bei Instagram nochmal das eine oder andere Foto und Video auch nochmal natürlich posten, dass die Leute, die uns jetzt hören, auch mal sehen, wie schön es bei euch aussieht und wie ihr beiden aussieht und das Angebot, also für alle, die noch nicht da waren. Was mich immer sehr interessiert, und das habe ich jetzt schon einige Gäste auch im Podcast gefragt, gibt es so eine Vision bei euch, wenn ich euch jetzt frage, wie sollte der Benrader Obsthof in 10 Jahren aussehen?
Ich darf dann in Rente gehen.
Also, geschickt abgewälzt. Ja.
Ja, also du möchtest den Betrieb übernehmen.
Auf jeden Fall. ist mein Ziel, meine Vision für in 10 Jahren spätestens, dass wir auf jeden Fall die Direktvermarktung noch weiter ausbauen. Heißt, dass wir weitere Verkaufsstände vielleicht eröffnen, dass wir unseren Lieferdienst weiter voranbringen, den Leuten vielleicht die Möglichkeit geben, auch einen Click-and-Collect-Service oder ähnliches zu bieten, dass man, ja, nicht alle mögen es, durch den Laden zu schlendern, mal zu schauen, was es gibt. Manche möchten einfach online einkaufen und es eben abholen. Das sind so Dinge, da muss man vielleicht mal drüber nachdenken. Und ja, das sollte wohl in 10 Jahren alles machbar sein.
Ja, ich bin gespannt. Es hört sich gut an. Es sind schöne Pläne und umso schöner, dass ihr Hand in Hand zusammen, 2 Generationen und mit der Natur zusammenarbeitet. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr dabei seid in dieser Reihe und wünsche euch weiterhin so viel Spaß und Enthusiasmus bei der Arbeit. Und ja, ich werde als Kunde häufiger jetzt hier aufschlagen. Also das kann ich schon mal sagen. Der Verkauf hat mich gerade sehr beeindruckt. Euch beiden und eurer Familie alles Gute weiterhin.
Dankeschön.
Alle Teller leer? Na dann, Podcast abonnieren und in der nächsten Folge direkt weiterschlemmen und schwelgen. Frisch und verwurzelt. Hofgeschichten vom Niederrhein. Der Podcast über Direktvermarkter aus unserer Region.